Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Corona-Pandemie und vor allem die Corona-Politik haben in vielen Ländern der Welt viele Leben verändert. In Deutschland ist das in einigen Bereichen immer noch der Fall. Zum Beispiel, wenn es um die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen geht. Dass aus Corona mittlerweile ein Coronismus geworden ist, also fast schon eine Glaubensrichtung, die auch noch längere Zeit überdauern wird, das sagt der Mathematikdidaktiker Dr. Wolfram Mayerhöfer. Was das für unsere Gesellschaft und für jeden Einzelnen von uns bedeutet, das möchte ich jetzt mit ihm besprechen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Mayerhöfer.
Schönen Tag.
Herr Mayerhöfer, lassen Sie uns erst einmal über die Begrifflichkeit sprechen. Ich kenne Sozialismus, Buddhismus oder Terrorismus, aber was genau ist Coronismus? Wie definieren Sie das?
Für mich ist Coronismus eine politische Position, und zwar arbeitet diese politische Position mit der Grundannahme, dass das SARS-CoV-2-Virus oder ich sage jetzt mal immer Coronavirus im Vergleich zu anderen Krankheitserregern so außerordentlich gefährlicher ist, dass sein Auftreten spezifische politische Maßnahmen der Einschränkung der herkömmlichen bürgerlichen Rechte legitimiert. Sie haben ja gesagt, das ist eine Glaubensrichtung. Für mich geht es wirklich vorrangig auch darum zu sagen, wir haben es mit einer politischen Position zu tun.
Gibt es dementsprechend auch einen Antikoronismus, also das genaue Gegenteil?
Ja, also ich glaube, das ist sozusagen die Stärke des Begriffs, dass er uns ermöglicht, eben auch die Gegnerschaft zu Corona-Maßnahmen begrifflich zu fassen. Und ich würde einfach sagen, der Antikoronismus ist sozusagen die politische Position, die davon ausgeht, dass dieser Krankheitserreger lediglich so gefährlich ist, dass sein Auftreten keine spezifischen politischen Maßnahmen rechtfertigt.
Nun gibt es in der Bevölkerung ja immer noch Menschen, und zwar nicht wenige, die aus ganz verschiedenen Gründen Corona-Maßnahmen befürworten, teilweise auch aus einer Angst heraus. Sind das Coronisten und wie kann man denen begegnen?
Nicht jeder, der Angst vor Corona hat, ist ein Coronist, sondern ein Coronist ist man genau dann, wenn man politische Maßnahmen zur Abwehr des Coronavirus befürwortet. Ganz viele der Leute, die das tun, haben natürlich selbst Angst davor. Aber man kann auch sagen, ich selbst habe Angst davor, aber politische Maßnahmen wünsche ich mir nicht, sondern ich weiß, dass ich da selbst zuständig bin dafür, mich davor zu schützen und meine Angst zu bearbeiten. Und dann ist man kein Coronist.
Wer kann denn Ihrer Meinung nach die Pandemie für beendet erklären, dass auch der letzte Zweifler in Deutschland überzeugt wäre? Ist das ein Wissenschaftler, ein Politiker, Karl Lauterbach selbst?
Ja, in der Tat war genau diese Frage für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt, weil ich festgestellt habe, dass es Leute gibt, die wirklich im Grunde sagen, eine völlige Rückkehr zu der Situation vor 2020, die kann oder soll oder wird es nie geben. Also es gibt Leute, die wirklich sagen, nee, also jetzt, wo wir wissen, dass sowas außerordentlich Gefährliches in der Welt ist, da wird es nie ohne Maßnahmen gehen. Und dann begegnen mir Leute, bei denen es im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass es irgendeine externe Autorität gibt, die sozusagen die Krise für beendet erklärt. Ich habe den Eindruck, dass das nicht funktioniert, weil die Leute, die uns sagen, dass man keine Angst mehr haben muss, für die Leute, die diese Angst haben, sofort unglaubwürdig werden. Und deshalb bewegen wir uns eigentlich in einer Situation, in der ein bestimmter Teil des politischen Diskurses einfach sagen wird, das darf nicht aufhören.
Nun haben wir aber zumindest in Ansätzen bei einigen Wissenschaftlern auch schon gesehen, die durch die Jahre ihre Meinung geändert haben und gesagt haben, ja, das Virus, das war einmal gefährlich, aber jetzt ist es eben nicht mehr der Fall. Deswegen sind Maßnahmen eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen. Da würde es ja aber dann durchaus funktionieren, dass man das eben zurücknimmt, oder?
Ja, dann würde es darauf hinauslaufen, dass man jetzt mal die Maßnahmen zurücknimmt. Aber mein Eindruck ist, dass das als politische Position trotzdem nicht verschwindet, solange die Idee da ist, dass wir das sozusagen einfach immer wieder aufnehmen können. Und dann sind wir ja an der Frage, entlang welcher Kriterien entscheiden wir eigentlich, ob irgendeine zukünftige Variante irgendeines Virus so gefährlich ist, dass politische Maßnahmen wieder eingeleitet werden können. Also die Gefahr ist, dass wir sozusagen in so ein ewiges Auf und Ab von Maßnahmen kommen, weil die Angst, die jetzt einmal sehr, sehr tief in den Menschen angelegt worden ist, sehr, sehr schnell wieder mobilisiert werden kann.
Sie haben die Kriterien gerade angesprochen. Da haben wir ja zum Beispiel die immer wieder auch noch weiterhin von Medien und Teilen der Politik verkündeten Inzidenzen. Im Zusammenhang mit Inzidenzen haben Sie selbst auch mal von einer Mathematik der Angst gesprochen. Haben also nicht nur Politiker und Medien, sondern auch Wissenschaftler in der Corona-Zeit da Fehler gemacht?
Naja, man kann ja sagen, Corona ist sozusagen der Ausfluss oder die Corona-Krise ist der Ausfluss eines bestimmten wissenschaftlichen Denkens. Also wir nennen das Positivismus. Das ist der Glaube daran, dass man die Welt komplett vermessen kann und dass die Vermessung der Welt uns Antwort auf alle möglichen Fragen gibt. Und diese Idee, die hat sozusagen die gesamte Gesellschaft durchsetzt. Ja, also wir glauben ja auch daran, dass es mathematische Modelle geben kann, die uns eine Aussage darüber treffen, ob ein Partner für uns geeignet ist oder nicht. So funktionieren halt Dating-Apps. Oder wir glauben, dass es mathematische Modelle dafür geben kann, dass wir eine Aussage darüber kriegen, welche Schokocreme besser ist als die andere. Und in allen politischen Entscheidungen ist es auch so, dass immer mathematische Modelle gebastelt werden. Und der Glaube daran, dass diese Art und Weise, auf die zu schauen, in irgendeiner Form gültigere Resultate produziert, der ist in Teilen der Wissenschaft immer weiter verbreitet. Also hat sich sozusagen dort in den letzten 30 Jahren immer weiter etabliert. Und diese Denkrichtung, die sind es ja, die uns da immer fort erzählt haben, wir könnten entlang von Messwerten politische Entscheidungen treffen. Und das wird uns als Idee weiter begleiten. Und da muss man politisch sozusagen gegensteuern und muss dafür sorgen, dass andere Blicke auf die Welt in politischen Entscheidungsprozessen mehr Geltung entfalten.
Die Politiker haben ja auch immer wieder gesagt, wir beziehen uns auf die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist auch ein häufiges Schlagwort in den Medien, der aktuelle Stand der Wissenschaft. Vielleicht können Sie da noch einmal differenzieren, dass es die Wissenschaft ja eigentlich so gar nicht gibt.
Eben, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, irgendwie zu sagen, die Wissenschaft sagt das und das, weil ja der Sinn des Tuns in der Wissenschaft gerade darin besteht, unterschiedliche Positionen auszuarbeiten. Bei der Besetzung von Professuren, da fragt man ja, was ist die eigene wissenschaftliche Position, die derjenige erarbeitet hat? Also da ist ja die Unterschiedlichkeit der Position gerade ein besonders hoher Wert. Und deshalb kann man ja auch sagen, dass in der Corona-Zeit Wissenschaftlichkeit an sich in starkem Maße beschädigt worden ist, weil permanent die Idee in die Welt gesetzt wurde, dass die da irgendwie eine Institution sind, die einheitliche Meinungen produziert. Das Wissenschaft ist nicht dazu da, einheitliche Meinungen zu produzieren.
Am Montag, da hat der Deutsche Ethikrat eine Pressekonferenz gegeben und dort noch einmal erklärt, damalige Lockdowns seien mit Blick auf die nun massenweise auftretenden psychischen Belastungen, etwa bei Kindern und Jugendlichen, falsch gewesen. Etwas verklausuliert hat man da also einen Fehler zugegeben. Reicht so etwas für eine Aufarbeitung? Ist das ein erster Schritt für eine Abkehr vom Coronismus?
Grüne Vetternwirtschaft. Also wenn wir wirklich uns vom Coronismus abwenden wollen, wenn wir sagen wollen, wir gehen da mal sehr grundsätzlich ran, dann müssen wir wirklich auf einer sehr menschlichen Ebene, das hat gar nichts mit Wissenschaft zu tun, sagen, dort sind Dinge passiert, die nicht in Ordnung waren. Wir haben wahrscheinlich die Verfassung überdehnt. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt nur einfach peu à peu feststellen, oh, die Maßnahmen waren ja gar nicht sinnvoll und die waren nicht sinnvoll und die waren nicht sinnvoll. Und am Ende stellen wir fest irgendwie, ach naja, das war nicht sinnvoll, weil dann die Idee nur ist, ach naja, wir haben es ja nicht besser gewusst. Aber der Punkt ist, wir haben es durchaus besser gewusst und zu allen Zeitpunkten war es so, dass es Gegenpositionen gab und wir haben gesellschaftlich diese Gegenpositionen sehr stark an den Rand gedrückt. Und deshalb muss Aufarbeitung sozusagen an anderen Stellen beginnen. Also zum Beispiel wäre ein Aufarbeitungsschritt überhaupt erstmal zu sagen, alles, was an Strafen verhängt wurde, wird zurückgezahlt, ohne Einzelfallprüfung. Wir schauen da jetzt nicht irgendwie, oh, hat der sich dann doch mit drei Leuten getroffen oder ach, haben die vielleicht wirklich zu dritt auf der Parkbank gesessen, sondern es geht darum zu sagen, das, was dort passiert ist, ist nicht in Ordnung und das anerkennen wir gesamtgesellschaftlich. Und ein erster Schritt wäre, diese ganzen Strafen zurückzuzahlen. Ja, ein zweiter Schritt wäre, das, was dort an Entfernungen aus Ämtern stattgefunden hat oder an Herausdrängen von Leuten auf den Beruf, dort sich ranzusetzen und zu sagen, wir schauen auf die Dinge, die da passiert sind und machen sie rückgängig. Weil das Problem ja ist, jetzt sind die Maßnahmen aufgehoben, aber die Leute, die da aus ihren Ämtern entfernt wurden, sind ja nach wie vor aus ihren Ämtern entfernt. Und die Ärzte, die ihre Praxen nicht betreiben dürfen, dürfen ja ihre Praxen nach wie vor nicht betreiben.
Sie selbst sagen auch, der Coronismus, also auch die Nachwirkungen der eigentlichen Corona-Politik, wird nicht vorübergehen, das wird bleiben, selbst wenn uns das eigentliche Virus gar nicht mehr beschäftigt. Wagen wir doch mal einen Blick ins Jahr 2023, 2024. Was werden wir da Ihrer Meinung nach erleben?
Momentan erlebe ich so eine Art großes Beschweigen. Also irgendwie hat es fast was Gespenstisches, dass die meisten Menschen so tun, als ob überhaupt nichts ist. Also wenn man mit dem Bus fährt, merkt man, das ist noch was. Die Leute müssen noch eine Maske tragen. Ja. Aber wenn das dann vorbei ist, dann ist es halt trotzdem so, dass dort Menschen vielfältigen Verletzungen ausgesetzt waren. Ja. Und das fängt an sozusagen mit der Bäckersfrau, die immer wieder die Kunden runtergeputzt hat, weil sie die Maske schief getragen haben, bis zu diversen Disziplinarverfahren, weil irgendwelche Leute irgendwo Masken nicht getragen haben oder nicht in genügendem Maße eingefordert haben, dass irgendjemand Maske trägt. Und wir sind offensichtlich gerade in so einer Phase, wo wir irgendwie erstmal alle uns ausruhen und schweigen. Und die Frage ist, ob schon im Jahr 23, 24, was Sie ansprechen, es eigentlich so weit sein wird, dass dann irgendwann mal in einem stärkeren Maße gesagt wird, Moment mal, wir können da jetzt nicht einfach so tun, als ob das alles nicht gewesen ist.
Es gibt auch einige Menschen, die sagen, dass mit der Corona-Politik Tür und Tor geöffnet wurden für möglicherweise künftige politische Pläne. Jetzt frage ich mal ganz provokant, könnte nach einem Coronismus möglicherweise auch ein Ökologismus folgen?
Naja, das, was sozusagen die schwierigste Stelle ist, ist wahrscheinlich wirklich die der Überdehnung der Verfassung. Also ganz viele Leute haben doch irgendwie im Jahr 2020 gesagt, jetzt ist hier irgendwie eine wilde Zeit, aber das Verfassungsgericht wird es ja alles schon kitten, weil ja in der westdeutschen Erfahrung das Verfassungsgericht immer ein starkes Korrektiv von so politischen Übertreibungen war. Und dass das diesmal bisher noch nicht stattgefunden hat, sondern diese Maßnahmen fast alle durchgewinkt wurden, das tut etwas mit der politischen Kultur. Und da kann man sagen, so ein bisschen stehen wir, glaube ich, am Scheideweg, weil entweder wir kommen dahin, dass wir dann nochmal sagen, nee, also irgendwie war das nicht in Ordnung, oder wir beschweigen das. Und dann ist die Frage, ob man diese Dehnungen der Verfassung an anderen Stellen eigentlich dann reproduziert.
Grüne Vetternwirtschaft. Sie haben gerade unser politisches System erwähnt. Nun sagen die Deutschen ja auch immer wieder, wir haben es zumindest vor Corona getan, wir sind ein tolerantes, weltoffenes Volk, wir haben gute Gerichte, wir sind ein Rechtsstaat, in dem ja alles auch natürlich im Gesetz, im Grundgesetz niedergeschrieben ist. Dann kam Corona. In vielen anderen Ländern ist man da gar nicht mitgezogen, so wie es in Deutschland der Fall gewesen ist. Natürlich gibt es Ausreißer wie auch China beispielsweise oder auch Australien und Neuseeland. In vielen anderen Ländern aber nicht. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Deutschland hier dieses Alleinstellungsmerkmal hat?
Naja, auf so einer Oberflächenebene kann man ja sagen, das hat was mit dieser German Angst zu tun, ja, mit dieser spezifischen Bereitschaft, immer sehr schnell irgendwie auch in so eine gewisse Panik zu verfallen. Das ist sicherlich nicht die einzige Erklärung. Ich will jetzt auch nicht irgendwie aus dem Köcher ziehen, dass wir ja lange Denunziationserfahrungen haben, ja. Aber man hat ja schon den Eindruck, dass sozusagen irgendwie dieses es dann besonders gut machen wollen und die Vorschriften besonders eng einzuhalten und dann irgendwie die Vorschriften auch nicht so zu stricken, dass da irgendwie eine Freiheit entsteht, dass das so ein deutsches Spezifikum ist. Und das ist halt eine ungünstige Kombination. Man kann sagen, es gibt die Länder, in denen man scharfe Regeln schafft und dann in der Umsetzung locker ist. Und in Deutschland war eigentlich über einen langen Zeitraum hinweg die Kultur die Regeln ein bisschen lockerer zu machen und dafür aber sehr stark einzuhalten und sehr scharf einzuhalten und auch die Staatlichkeit sehr stark dafür einzusetzen. Und die Kombination, die Regeln sehr, sehr eng zu machen und gleichzeitig sozusagen diese uralte deutsche Kultur der scharfen Regeleinhaltung auch zu verfolgen, die ist eigentlich so gerade das Problem. Ja.
Lassen Sie uns abschließend, Herr Meyerhöfer, vielleicht schauen, was können denn Sie, was kann ich, was können auch unsere Zuhörer tun, um aus diesem Hamsterrad des Coronismus, des politischen Maßnahmennehmens wieder herauszukommen?
ich selbst bin da, um ehrlich zu sein, so ein bisschen ratlos. Ich selbst bin Linksliberaler. Ich sage immer, wir brauchen eine linksliberale Partei, damit wir im linken politischen Spektrum eine klare antikoronistische Position haben. Das ist sozusagen eine Strukturfrage, die wir da angehen müssen. Und ansonsten kann man sagen, naja, es geht darum, die Entscheidungsprozesse in dieser Paniksituation zu analysieren und zu schauen, wie können wir eigentlich Mechanismen entwickeln, die sozusagen in solchen Paniksituationen Bremsungen einschalten. Also wie können wir Mechanismen entwickeln im administrativen und politischen Handeln, dass Gegenpositionen und auch Positionen, die einfach nur heißen, jetzt macht mal halblang, jetzt kommt mal so ein bisschen runter, dass die institutionalisiert werden können. Das ist meine Denkrichtung.
Sagt der Mathematikdidaktiker und Autor Dr. Wolfram Meierhöfer. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank auch an Sie.